Ich lese zum heutigen Sonntag aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 19, einige Verse aus dem gesamten Kapitel. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Rede mit der ganzen Gemeinde der Israeliten und sprich zu ihnen: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr euer Gott. Ein jeder fürchte seine Mutter und seinen Vater. Haltet meine Feiertage, ich bin der Herr, euer Gott. Du sollst deinen Nächsten nicht bedrücken noch berauben. Es soll des Tagelöhners Lohn nicht bei dir bleiben bis zum Morgen. Du sollst dem Tauben nicht fluchen und sollst vor den Blinden kein Hindernis legen, denn du sollst dich vor deinem Gott fürchten, ich bin der Herr. Du sollst nicht ungerecht handeln im Gericht, du sollst den Geringen nicht vorziehen, aber auch den Großen nicht begünstigen. Sondern du sollst deinen Nächsten recht richten. Du sollst nicht als Verleumder umhergehen unter deinem Volk. Du sollst auch nicht auftreten gegen deines Nächsten leben. Ich bin der Herr. Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld auf dich lädst. Du sollst dich nicht rächen, noch Zorn bewahren gegen die Kinder deines Volks. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Land, den sollt ihr nicht bedrücken. Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch. Du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Ich bin der Herr, euer Gott. Die Frage, als ich das gelesen habe, die sich für mich stellt, ist die Frage, wie passen denn Heiligkeit, ein heiliges Leben und das Thema Lieben zusammen, also jemand anders zu dienen, zu lieben. Warum diese Frage? Weil ich glaube, Menschen wollen gern geliebt werden. Die wollen angenommen werden, wie sie sind. Das ist die Grundvoraussetzung für Beziehungen. Schwierig wird es dann meistens aber bis zu dem Punkt, wo du sagst, na eigentlich sind hier Dinge, aber nicht in Ordnung in deinem Leben, wo es schwierig ist. Natürlich will ich angenommen geliebt werden, so wie ich bin. Und sowas wie Wahrheit gibt es ja auch, das was richtig ist, ein anderes falsch. Und wie geht das zusammen? Und ich glaube, in dem, was ich gerade gelesen habe, steckt davon etwas drin. Und deswegen will ich das an drei Punkten klar machen. Das eine ist, es gibt einen heiligen Gott. Das zweite, eine heilige Kirche. Und das dritte, das Führen eines heiligen Lebens. Liebe Gemeinde, es ist ein Auftrag an die Kirche, schon immer und zu allen Zeiten anders zu sein. Anders als die Umgebung, anders als die Menschen, mit denen wir so leben. Aber nicht, weil wir besser sind, als uns irgendwie erhöhen und sagen, ja, wir sind Christen, wir sind heilig, irgendwie was Besseres, sondern weil Gott sagt, Gottes Kinder sind heilig. Ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin, sagt Gott. Und das ist ein Satz mit vielen Konsequenzen. Ich habe diesen Satz gerade gelesen, der steht, wie gesagt, im Alten Testament, in den ersten 5 Büchern Mose und dort ungefähr in der Mitte. Im dritten Buch Mose, 3 ist die Mitte von den 5, und bei dem Kapitel, bei dem Buch 3, wo es um ganz viele Gesetze gibt, schon exponiert im Mittelpunkt dieses: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Heilig sein, das heißt abgesondert sein, anders sein, nicht hineinpassen. Und im Volk Israel geht es da zunächst um ein geregeltes geistliches Leben. Bei den Israeliten ist das nicht unterschieden zwischen da ist was Heiliges und dann das normale Leben nebenher, sondern das ganze Leben hat im Mittelpunkt die Stiftshütte, ein heiliges Zelt. Später wird da draußen Tempel, aber jetzt ist es noch ein Zelt. Und der hat 3 Teile. Da gibt es einen Vorhof, dann gibt es dieses Zelt und das ist unterteilt in das Heilige und in das Allerheiligste. Das äußere Heiligtum und der Vorhof, die waren etwas weniger heilig, weil sie nicht so nah am Zentrum, nicht so nah an Gott dran waren. Je näher man der Gegenwart Gottes war, desto heiliger wurden auch die Dinge. Es gab so eine Art Abstufung. Das machte sich an den Materialien sichtbar. Je mehr heilig, desto mehr war Gold verbaut. Je mehr am Heiligen dran, desto kostbarer waren auch die Gewänder. Je näher ein Gegenstand an der Bundeslade war, die im Allerheiligsten stand, desto teurer war das. Im Innern des heiligen Zeltes waren die Möbel mit Gold überzogen. Draußen war der Altar, so ein Becken zum Waschen, der war nur aus Bronze. Nur, in Anführungsstrichen. In der Nähe der Bundeslade waren die Stoffe aus farbiger Wolle und Leinen kunstvoll gewebt. Weiter weg waren sie etwas einfacher. Und auch der Aufwand, der bei den Priestern, die sozusagen dort dienen durften, war proportional zum Grad der Heiligkeit. Der hohe Priester, der nur einmal im Jahr in das Allerheiligste durfte, der hatte das kunstvollste und das teuerste Gewand überhaupt. Ganz anders als die einfachen Priester. Die einfachen Israeliten durften sich auch nur im Vorhof aufhalten. Jetzt geht es nicht darum, dass manche Leute heiliger sind als andere, sondern es geht um diesen Gedanken, es gibt das Heilige, es gibt den heiligen Gott. Und dem kann ich mich nicht einfach so nähern. An einem heiligen Ort haben wir normalerweise, egal ob man jetzt religiös ist oder nicht, mehr Ehrfurcht, weil man sagt, da ist etwas Besonderes. Das weiß zum Beispiel jeder, der zum Beispiel im Sommer so südlicher im Urlaub war und dann hast du irgendwelche Kirchen oder manchmal auch andere Gebäude besucht. Da kannst du nicht in deinem normalen Sommeroutfit, Badelatschen, kurze Hose, Trägerhemd, gehst du da nicht rein. Mindestens die Frauen, die haben dann so einen Schal drin oder kleiden sich anders. Du schreist dort nicht rum. Es ist ein anderer Ort. Ein heiliger Ort. Und es gibt diesen heiligen Gott. Was macht nun zum Zweiten die Kirche zu einer heiligen Kirche? Wir bekennen das im Glaubensbekenntnis immer wieder. Ich glaube an die heilige Kirche. Und da ist das eine, dass ich als Mensch verstehe, ich bin nicht Zentrum der Welt. Es gibt jemanden über mir, der heilig ist und ich bin es halt nicht. Es gibt eine Himmelsszene im Jesaja-Buch, die das gut verdeutlicht. Weil dort mal ein Mensch in die Gegenwart Gottes tritt, ins Allerheiligste, der Jesaja, der darf etwas schauen. Und da ist der Prophet im Thronsaal Gottes. Der sieht irgendwie nur so das Gewand am Ende, das strömt so heraus. Er sieht in die unsichtbare Welt hinein. Und was passiert? Jesaja, der das sieht, er erschrickt. Und er sagt, ich passe hier nicht dazu. Er erschrickt vor der Gegenwart Gottes, vor dem heiligen Gott und sagt, oh weh, ich vergehe. Ich passe hier nicht rein. Und er sagt dann, das ist für uns erstmal so komisch, legt mir eine Kohle auf meine Zunge. Ich bin ein Mensch unreiner Lippen. Er meint damit, in mir und meinem Leben, in dem, was ich sage und tue, ist Schuld. Das muss vergeben sein, sonst kann ich mich nicht Gott nähern. Das ist das Gleiche, was das Alte Testament mit diesen ganzen Gewändern zum Allerheiligsten braucht, warum es die Opfer braucht. Es braucht eine Vorbereitung, Gott zu begegnen, weil er heilig ist. Da ist etwas, was mich vom Heiligen trennt. Ich bin anders. Und das ist eine Erkenntnis, die wir hochhalten müssen. Es gibt was Heiliges und ich passe nicht dazu. Und ich glaube, das fehlt, deswegen habe ich den Gottesdienst so angefangen. Ich glaube, es ist tief in uns drin, so ein Egoismus, so ein Gedanke, wir sind jetzt und wir retten die Welt, wir kennen alles, wir fangen bei Null an und wir wissen alles besser, selbst als unsere Vorfahren. Das geht bis tief in unsere Kultur hinein. Ich weiß nicht, wer von euch die Olympischen Spiele verfolgt hat. Die Eröffnung der Olympischen Spiele war ja ein grandioses Ereignis. Da wurde ja alles aufgefahren. Manches auch etwas brutal, wenn die so an die Französische Revolution gedacht haben und da so eine Death-Metal-Band aufgefahren haben. Musikgeschmäcker sind unterschiedlich. Es gab eine Szene und die war relativ lang und relativ deutlich, eine Stunde lang ging das während dieser Eröffnungsfeier, dass eine Szene gezeigt wurde, wo dann danach die Leute drüber überlegt haben, haben die da nur einfach die Götterszene im Himmel dargestellt oder war das sowas wie bei Da Vinci, die Abendmahlszene, die dargestellt wurde. So ähnlich wie bei uns hier vorne am Altar, so eine Abendmahlszene, wo die Jünger drumherum um Jesus in der Mitte sitzen und davor ein Tisch ist. Und so eine Szene haben die eine Stunde lang dargestellt, nur dass in der Mitte so eine Art Drag Queen saß und dann da rundherum Leute lasziv getanzt haben. Und die Frage ist, wenn ich an so einem prominenten Beispiel etwas darstelle und sage, so ist Europa, so ist die europäische Kultur, weil da ging es im Rahmenprogramm immer drum und sage, ich verhöhne hier die christliche Kultur. Ich mache mich lustig darüber, etwas, was zutiefst zu Europa gehört, nämlich das Christentum. Es werden weniger Christen, Leute nehmen das weniger ernst, alles gut. Aber die Frage, die für mich dahinter steht, was ist mir heilig? Gibt es noch etwas, was mir heilig ist? Auch in unserer Kultur. Die Bibel hält uns vor, es gibt einen heiligen Gott und ich als Mensch passe nicht dazu. Wenn wir dabei aber stehen bleiben, dann werden wir unser Leben lang Angst vor Gott haben und denken, zu dem passe ich nicht, hoffentlich mache ich in meinem Leben nichts falsch, sonst hat er mich nicht mehr lieb. Wäre so eine ganz einfache Theologie in einen Satz gepackt. Die gute Nachricht geht aber noch einen Schritt weiter. Im Hebräerbrief heißt es Kapitel 2, daher musste er, Jesus, in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer hoher Priester vor Gott zu sühnen die Sünden seines Volkes. Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Wir passen nicht zum heiligen Gott, aber das Evangelium setzt mit Jesus noch eins hinzu. Der heilige Gott kommt in diese Welt, die so gar nicht zu Gottes Heiligkeit passt. Und Jesus tritt ein und jetzt kommt dieses Bild vom Alten Testament wieder, deswegen habe ich uns von der Stiftshütte und dem Allerheiligsten erzählt, Jesus wird zu einem hohen Priester. Er wird der, der für die Menschen betet. Und Jesus opfert nicht irgendwelche Tiere und sagt, damit könnt ihr zu Gott kommen, sondern Jesus opfert sein eigenes Leben am Kreuz. Und das ist auch der Grund, warum Jesus am Kreuz stirbt und in der gleichen Minute, als Jesus am Kreuz stirbt, zerreißt der Vorhang im Tempel. Der Weg zu Gott ist frei. Nicht, weil die Menschen plötzlich besser geworden sind, sondern weil der heilige Gott in diese Welt gekommen ist zur Vergebung und sein Blut vergossen hat. Und Gott sagt, ihr könnt zu mir kommen, weil es Jesus gibt. Das heißt, du kannst dich Gott nähern. Aber nicht, weil Gott irgendeine Heiligkeit von uns verlangt, die wir uns antrainieren müssen oder könnten, weil Gott ist heilig. Er ist das absolut Gute, aber der heilige Gott kommt in diese Welt und liebt uns und opfert sich auf. Und das ist dienende Liebe. Du wirst vergeben, du bist heilig, weil er dich liebt, weil der Heilige dich liebt. Und dieser Gedanke verändert alles. Der wird dann ganz praktisch in unser Leben. Gott sagt, ich bin heilig und kommt zu dem dritten und letzten, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Heilig zu leben bedeutet zu dienen, anderen mit Respekt zu begegnen. Ich habe vorhin einen ganz langen Text, einen Bibeltext am Anfang gelesen und da ging es darum, ehre deine Eltern, investiere in deine Familie, diene ihr. Fluche nicht einem Tauben, gehe gerecht um, in jeglicher Hinsicht, wenn du bezahlst, wenn du mit Leuten in irgendwelchen Gerichtsverhandlungen bist, wie du über die redest. Und das gipfelt in der Aussage, achte deinen Nächsten, hasse ihn nicht, anstatt Unrecht wieder zurückzugeben, liebe deinen Nächsten. Und den Satz, den kennen wir gut aus dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter, weil Jesus dort gefragt wird, wie soll ich denn meinen Nächsten dienen? Wer ist denn mein Nächster? Was soll ich da machen? Und erzählt Jesus dieses Gleichnis von einem Mann, der ausgeraubt wird und Hilfe braucht. Und was erzählt da Jesus? Der braucht dieser Mann umfassend Hilfe. Der braucht Schutz, der braucht Freundschaft, der braucht Nahrung, medizinische Versorgung, der brauchte Wasser, ein Dach über dem Kopf, eine Unterkunft, der brauchte Geld, weil er mittellos war. Der war pleite. Und dieser Samariter bringt das in Ordnung. Das ist wichtig, sich das vor Augen zu halten, wie umfassend die Hilfe des barmherzigen Samariters war. Weil Jesus redet hier nicht nur über soziale Arbeit, sondern auch über ein Mitgefühl. Im Englisch würde man sagen Compassion. Wer soll schon dagegen sein, jemand anderen zu helfen? Sich um die Bedürftigen zu kümmern, würde, glaube ich, kaum jemand heute hier sagen, das brauchen wir nicht. Aber oft ist es so, dass wir sagen als Christen, also wir müssen missionieren, die Bibel besser kennen, beten und dann kannst du weitermachen. Und es stimmt alles. Aber bei sozialen Aktionen, bei Hilfsbedürftigkeit machen wir dann manchmal so ein, wenn wir dafür noch Zeit haben, wenn das noch geht. Oder wir geben es zur Diakonie, die machen das ja professionell. Und es stimmt nicht. Jesus fordert per Definition dazu auf, was heilige Liebe ist. Der sagt jetzt nicht, du musst vielen Leuten helfen, das ist die Voraussetzung, dass du mal in den Himmel kommst. Das sagt er natürlich nicht. Aber er sagt, dieses Mitgefühl, soziale Barmherzigkeit ist ein Zeichen für echten Glauben. Für Glauben, dass das Evangelium dich durchdrungen hat, weil du dann nicht herzlos daneben stehen kannst, wenn jemand Hilfe braucht. Wir brauchen diakonischen Dienst. Es ist eine Aufgabe von jedem von uns, von unserer Gemeinde, Hilfe und liebevollen Umgang zu leisten. Ist das notwendig? Es ist absolut notwendig. Nämlich von Leuten, die von der Gnade Gottes berührt sind, von diesem heiligen Gott, der uns so sehr geliebt hat. Und es verlangt aber auch von uns. Und die Dimension ist, es umfasst jeden. Der Nächste ist immer der, der dir begegnet in deinem Alltag. Es ist nicht weit weg von dir, es sind die Menschen um dich drumherum. Die Leute, die uns Gott über den Weg schickt. Ich komme ganz zum Schluss. Manchmal macht man sich ja Sorgen und sagt, wir wären weniger Leute in der Kirche. Das Christentum spielt nicht mehr so eine große Rolle. Als die Christen ganz am Anfang standen, waren sie eine kleine Bewegung, ausgehend vom heutigen Israel, dann über Libanon, Syrien und haben das ganze Römische Reich erobert, muss man förmlich sagen. Nicht kriegerisch, sondern durch den Glauben. Und die Frage ist ja, was hat dem Christentum seine Kraft gegeben? Und wenn du Quellen fragst in dieser Zeit, was die Kaiser gesehen haben, was Leute im Römischen Reich gesehen haben, die haben gesehen, Anbetung. Das machen die Christen, die beten Gott an. Die haben die Gemeinschaft gesehen, wie die miteinander umgegangen sind. War auch beeindruckend. Aber den Unterschied, den Christen gemacht haben zu ihrer anderen Kultur rundherum, war folgendes. Die Juden haben sich in dieser Zeit um die jüdischen Armen gekümmert. Die Griechen um die Armen der Griechen. Die Römer um die Römer, die arm waren. Und den Christen war das egal. Die haben den Leuten geholfen, die Hilfe brauchten. Sie kümmern sich um alle. Das war und ist die Kraft der Kirche und die Kraft des Evangeliums. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, sagt Gott. Und jetzt die Frage an uns. Und jetzt? Endlich mit einem Satz, den Jesus gesagt hat, geh hin und tu das Gleiche. Amen.